Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zur 79. Ausgabe des Deport Magazins. Diesmal mit nur drei Themen, dafür aber gehen wir bei einem schön in die Tiefe, denn vor kurzem machte eine Story die Runde, in der einige Interna öffentlich wurden, die zeigen, wie Take-Two, einem Studio, das in Auftrag gegebene Projekt wegnahm, und dann auch gleich noch die Mitarbeiter. Hierzu wird es dann auch eine kurze Diskussion mit Branchenkenner Ralf Adam geben. Außerdem, nach Cloud Gaming kommt Fog Gaming, und zwar von Sega. Und dann freuen sich schwedische Entwickler auch noch über einen Tarifvertrag. Viel Spaß bei der heutigen Sendung. Take-Two kündigt Entwicklervertrag auf, versucht Angestellte für neues Studio zu gewinnen. In den aktuell herrschenden E3-Ersatzwochen, während hier gerade links und rechts neue Spiele, neue Trailer und neue Spielszenen zahlreicher Titel gezeigt werden, sind allgemeinere Nachrichten aus der Branche leider rar, doch eine saftige gab es. Und wie es sich ergibt, kommt die wieder vom bestvernetzten Spielejournalisten der USA, von Jason Schreier, und ist dann auch noch seine erste große Story für seinen neuen Arbeitgeber Bloomberg. Dort berichtete Schreier am 3. Juni über die Ereignisse hinter den Kulissen der Arbeiten am Raumfahrtbaukasten Kerbal Space Program 2. Und da geht es um die Beziehung zwischen dem Entwicklerstudio Star Theory sowie Private Division, dem Indie-Publishing-Arm von Take-Two. Der wurde Ende 2017 gegründet, um sogenannte Triple-I-Titel mit Marketing, Vertrieb und Kapital zu unterstützen. Also ambitioniertere Indie-Titel, die sich irgendwo zwischen klassischen Indies und Triple-A einordnen. Private Division sieht sich da als Partner für ausgewählte, erfahrene Studios und hat bislang Titel wie Ancestors, The Humankind Odyssey, dieses Obsidian-Rollenspiel The Outer Worlds sowie das Strategiespiel Disintegration, das vor kurzem erst erschienen ist, herausgebracht. Und Private Division rühmt sich damit nicht an der IP, am intellektuellen Eigentum der Entwicklerstudios, an ihren Marken interessiert zu sein. Im Fall von Kerbal Space Program 2 handelt es sich da aber um die eine Ausnahme, denn die Markenrechte am Raumfahrtsimulator, die hat Take-Two im Mai 2017 vom Entwickler des ersten Teils erworben, samt dem kompletten ersten Spiel. Kerbal Space Program gehört jetzt Take-Two. Und für den zweiten Teil beauftragte man Star Theory, einen US-Entwickler mit Sitz in Bellevue, einem Games-Ballungsgebiet nahe Seattle. Star Theory kennt ihr vielleicht vom frühen MOBA-Shooter Monday Night Combat für die Xbox 360 oder dem Echtzeitstrategiespiel Planetary Annihilation. Im Rahmen der Gamescom-Eröffnungsnacht 2019, ne, das Ding, das von Geoff Keighley damals moderiert wurde, da wurde Kerbal Space Program 2 angekündigt. Geplante Release damals, Anfang 2020. Es folgte dann am 20. Februar 2020 aber die Nachricht, dass die Entwicklungen am Spiel fortan in einem bislang unbenannten internen Studio des Publishers fortgeführt werden sollten, mit einigen bekannten Gesichtern aus dem alten Team. Inzwischen weiß man auch den Namen dieses Studios, Intercept Games. Am 20. Mai gab dann das Team bekannt, dass sich das Spiel aufgrund der Covid-Pandemie auf 2021 verschieben würde. Am 3. Juni dann berichtete Schreier bei Bloomberg zwei Sachen. A, dass Star Theory, das Studio, das über zwei Jahre lang an Kerbal Space Program 2 gearbeitet hat, schließen würde. Und B, was seit Ende 2019 hinter den Kulissen geschah und auf welche Art und Weise sich Take-Two von Star Theory trennte. Und das ist eine wilde Geschichte. Das Ganze begann Ende 2019, als Star Theory Take-Two um eine Entwicklungsverlängerung von 6 Monaten bat, um mehr Inhalte fürs Spiel zu produzieren. Infolgedessen kam es zu Nachverhandlungen des Vertrags zwischen Take-Two und Star Theory, die letztendlich scheiterten. Am 6. Dezember stellte Take-Two seine Beziehung zu Star Theory ein und holte das Projekt zu sich, zu einem extra neu gegründeten Studio. Die Mitarbeiter von Star Theory, die erfuhren das dann aber am Freitagabend, dem 6. Dezember, auf einem unerwarteten Kanal. Und zwar erhielt jedes einzelne Teammitglied über das Karrierenetzwerk LinkedIn eine Nachricht von Michael Cook, einem Producer bei Private Division. Darin erklärte er, dass das Projekt fortan nicht mehr in den Händen von Star Theory sei, dass es in-house bei Take-Two weitergeführt werde, und er machte dann direkt das Übernahmeangebot und wies darauf hin, dass es für all jene, die wechseln würden, eine Abfindung in Cash, gute Bezahlung, ein Bonussystem und weitere Vorteile geben würde. Das sorgte für Chaos bei Star Theory. Schließlich wussten die Angestellten bis dato nichts von den gescheiterten Verhandlungen mit Take-Two oder dem Ende der Zusammenarbeit. Das gab die Firmenleitung dann am nächsten Werktag zu. Man habe zuletzt versucht, das gesamte Studio zu verkaufen, sich aber nicht mit Take-Two einigen können. Das bislang eigentlich nach Plan laufende Projekt wurde Star Theory nun plötzlich genommen, und der Take-Two-Deal, der war der einzige Einkommensstrom des Studios. Beim großen Montagsmeeting sei die Firmenleitung dann aber noch optimistisch gewesen. Man habe noch Geld, man würde jetzt schnell versuchen, neue Projekte und Partner zu finden. Die Angestellten sollten der Firma bitte treu bleiben. Doch rasch gab es erste Abgänge. Drei der hochrangigsten Angestellten, der Studioleiter, der Creative Director und der Producer von Kerbal Space Program 2, nahmen das Angebot sofort an. In den kommenden 3 Wochen würde etwa die Hälfte der 30 Mitarbeiter von Star Theory die Seiten wechseln und sich auf den Deal mit Take-Two einlassen. Für das übrige Team machte das die Suche nach neuen Geldgebern umso schwieriger. Der Plan? In den kommenden 2 Monaten Prototypen und Projekte entwickeln, um die dann im Rahmen der Entwicklerkonferenz GDC in San Francisco an potenzielle Publisher zu pitchen. Doch die GDC fand nicht statt. Die Covid-19-Pandemie vereitelte die Pläne der verbliebenen Star Theory-Mannschaft. Am 4. März dann machte der Entwickler den Laden zu. Jeder Angestellte erhielt noch ein Monatsgehalt und 2 Monate Krankenversicherung. Einige von ihnen wechselten daraufhin ebenfalls zu Intercept Games. Inzwischen arbeiten dort mehr als die Hälfte der ursprünglichen Star Theory Mannschaft. Ende Februar gab es übrigens dann im Rahmen der PAX East, der Penny Arcade Expo, wohl einer der letzten Spielemessen des Jahres 2020, ein Interview zu diesem Studiowechsel, in dem dann Michael Cook den Schritt begründet. Und ja, das ist genau der Typ, der auch diese Abwerbemails bei LinkedIn rumgeschickt hatte. Er sagt, Zitat, am Ende ist das, was wir wollen und was unsere Spieler wollen, die absolut beste Version von Kerbal Space Program 2, ein Spiel höchster Qualität. Jeder hat sich über die Ankündigung gefreut und wir wollen unser Versprechen einhalten und die Erwartungen der Spieler erfüllen. Wir sind uns sicher, der beste Weg, um das zu tun, ist ein In-House-Entwicklerstudio zu gründen, um sicherzugehen, dass jeder auf dem gleichen Stand ist, wenn es darum geht, genau das Produkt zu erschaffen, das wir an die Leute da draußen abliefern wollen. Zitat Ende. Des Weiteren wird da angedeutet, dass der Wechsel zum neuen Studio sehr reibungslos verlief und die Entwicklung bereits wieder in vollem Gange sei. Auch sei nun die Kommunikation mit Squad, dem Team hinter dem ersten Kerbal Space Program, nun deutlich verbessert. Es klingt also ein wenig so, als sei das Projekt Kerbal Space Program 2 in ganz guten Händen. Aber der Weg dahin verlief halt auf eine etwas fragwürdige Art und Weise und immerhin ein 12 Jahre altes Entwicklerstudio blieb dabei auf der Strecke. Soweit die Geschichte von Take-Two und Star Theory, soweit die Infos aus der ersten großen Jason Schreier-Story, seit er Kotaku verlassen hat. So, nachdem ich euch jetzt die Fakten vorgestellt habe, kommt normalerweise der Moment, wo Sebastian noch so ein bisschen in seinen Bart reingrummelt, so ein bisschen kolumnisch, einen kleinen Monolog hält, das Ganze einschätzt. Aber hier bin ich so ein bisschen vor den Kopf gestoßen. Das ist echt eine komplexe Situation und so ein gewisses Bauchgefühl jetzt zu sagen, Take-Two, ihr Schweine. Ich glaube, das verkneife ich mir lieber und frage jemanden, der sich damit auskennt. Wir haben schließlich den wunderbaren Ralf Adam bei uns im Team, auch so als halber Jochenersatz. Der ist durch Producer-Tätigkeiten und im Marketingbereich seit einer kleinen Ewigkeit relativ vertraut mit der Materie und den begrüße ich jetzt mal für ein ganz kurzes Gespräch zum Thema. Hallo Ralf.
Ja, hallo Sebastian. Freut mich, hier hoffentlich aushelfen zu können oder zumindest mal zusammen mit dir zu philosophieren, was da wohl passiert ist.
Ja, ist eine vertrackte Situation, von der wir jetzt natürlich nicht alle Perspektiven kennen, aber klar ist, da hat sich ein Publisher, ja, mehr oder weniger ein Studio geschnappt. Mehr oder weniger die Angestellten eines Studios, um ein Projekt intern weiterzuführen, das vorher extern vergeben wurde. Was ist denn eigentlich deiner Meinung nach so auf die Schnelle betrachtet die Motivation von Take-Two oder besser gesagt Private Division, diesem Indie-Publishing-Arm von Take-Two, sich praktisch dieses Projekt jetzt als In-House-Projekt an sich zu reißen, anstatt das einfach weiter wie im Vertrag festgelegt Star Theory machen zu lassen?
Also kann man jetzt natürlich in diesem ganz konkreten Fall nur ein Stück weit spekulieren. Vielleicht generell mal, was kann eine Motivation für einen Publisher sein, sowas zu machen, ist unterschiedlich. Also ein Publisher kann zum Beispiel ein Interesse daran haben, natürlich einen Entwickler in irgendeiner Form zu schlucken, wenn der Entwickler eine IP hat, die sich lohnt, für die es sich lohnt, den Entwickler sozusagen aufzukaufen, weil dann bekommt man die IP auch gleich mit. War in dem Fall schon mal nicht gegeben, kann ja nicht das Kernmerkmal gewesen sein, weil die IP gehörte ja Take-Two, / Private Division, und es war eine Auftragsarbeit an dieses externe Studio. Also das scheidet grundsätzlich schon mal aus. Eine andere Motivation kann sein, wenn der Publisher oder der große Entwicklerstudio sieht, da ist ein kleiner Entwickler und die haben irgendwie sehr, sehr gute Mitarbeiter, weil sehr, sehr gute Mitarbeiter sind rar. Das heißt, es kann natürlich auch immer eine Motivation sein, dass man sagt, hier können wir die nicht bei uns irgendwie aufnehmen, die aufschlucken und dann holen wir uns diese spezielle Expertise oder dieses Know-how ins Haus. In dem konkreten Fall liest es sich zumindest ein bisschen so, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Erklärung, warum wie Take-Two das darstellt, ist, dass sie es dem externen Entwickler nicht zugetraut haben, das Spiel entweder in der Qualität oder in den gegebenen Rahmenparametern, Zeit, Budget, im Zeitplan oder so fertigzustellen und dass sie eben sagen, nee, das müssen wir jetzt unter unsere eigene Kontrolle bringen und deswegen in diesem konkreten Fall, weil es für uns auch so eine wichtige IP ist, holen wir die jetzt sozusagen nach intern.
In Jason Schreiers Artikel wird auch angedeutet, dass das Spiel, wenn es denn erfolgreich ist, dann eben auch mehr Geld für den Publisher bringt, als das jetzt irgendwie das ein externes Studio noch macht, das halt dann irgendwelche Royalty-Zahlungen für sich einstreicht. Da würde jetzt alles bei Take-Two hängen bleiben. Meinst du, das ist auch ein wichtiger Punkt?
Also in der Regel kenne ich das bei Publishern dann eher so, dass wenn sie sehen, dass zum Beispiel ein Entwicklerstudio zu ihnen kommt und die haben eine super IP am Start oder eine super Idee, dass sie dann gleich sagen, ach komm, das ist so gut und den trauen wir so viel zu, lass sie uns doch nach intern holen. In dem Fall kann es ja, wenn dann nur so gewesen sein, dass die Erwartungshaltung von Take-Two erst geringer war, dass sie gesagt haben, gut, wir machen hier einen Revshare-Deal und da bekommt eben das Studio auch was davon. Und es wird ja in dem Artikel auch geschrieben, dass sie dann, glaube ich, auf der PAX oder auf der Penny Arcade Expo irgendwo das Spiel gezeigt haben und dann irgendwie alle so begeistert waren. Das heißt, wenn, dann muss es Take-Two anscheinend erst im Nachhinein aufgefallen sein, dass sie die Mathe dann nochmal gemacht haben, gesagt haben, ups, wir rechnen hier irgendwie damit, dass wir so viel mehr verdienen und so viel mehr Umsatz machen als jetzt vielleicht beim ersten Spiel. Lass uns doch mal überlegen, den Entwickler gleich aufzukaufen, dass wir hier nicht irgendwie die Beute in Anführungsstrichen teilen müssen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch Mathematik, du holst dir natürlich die nach intern und musst die auch bezahlen. Also ob das jetzt das alleinige Merkmal ist, also dann würde ich schon ein bisschen Take-Two hinterfragen, was am Anfang ihr Businessplan war, dass ihnen das nicht eher aufgefallen ist. Also da muss ja irgendwie plötzlich die Erwartungshaltung so drastisch nach oben gegangen sein, was potenzielle Einnahmen angeht, würde mich eher wundern. War vielleicht so ein Tropfen auf den, oder der das fast zum Überlaufen, oder ein Punkt von vielen, sage ich mal, aber ich glaube nicht, dass das der ausschlaggebende Punkt. Also ich denke, der ausschlaggebende Punkt, so ich das von außen irgendwie beurteilen kann, mit dem mir vorliegenden Wissen und was ich gelesen habe, war wohl auf Take-Two-Seite eher, dass sie gesagt haben, boah, die kriegen irgendwie das Spiel nicht fertig und wir müssen das jetzt aber mal ganz schnell nach innen holen. Oder, und das wird so ein bisschen, und das ist natürlich ganz schwer darüber zu spekulieren von außen, aber das wird ja teilweise ihnen so ein bisschen unterstellt, dass sie hier die Chance gesehen haben, billig, also den Entwicklerrücken an die Wand und jetzt kaufen wir ihn mal billig auf und holen uns hier billig die super Leute. Da wird ja so ein bisschen darüber spekuliert, dass es ja ein ganz mieser Move war. Also kann ich von außen nicht beurteilen. Wenn sie das, auch wenn das die Hauptmotivation war, ist das natürlich schon ethisch auf der eher fragwürdigen Seite, sage ich mal. Aber das lässt sich natürlich als Außenstehende ganz schwer beurteilen. Es wäre aber nicht das erste Mal. Es gibt einige Publisher in der Vergangenheit, denen hat man das auch schon so nachgesagt. Ihr hattet das ja jüngst in einem Podcast oder der André in dem 10 Jahre klüger. Da kam es ja so unterschwellig ein bisschen bei der Radon Labs Geschichte mit DTP. Ich habe das auch schon im anderen Zusammenhang damals von anderen Entwicklern gehört, im Zusammenhang mit diesem selben Publisher, den es ja auch schon lange nicht mehr gibt. Auch da wieder, was da am Ende des Tages dran war, vermag ich als Außenstehender nicht zu beurteilen. Die Storys an sich sind aber nicht neu. Also es gibt wohl auch Publisher, die durchaus solche Gepflogenheiten an den Tag legen. Ob das jetzt aber hier in dem konkreten Fall, also deswegen sage ich ganz vorsichtig, ob das jetzt hier in dem konkreten Fall wirklich gegeben ist, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Aber wenn es so war, dann ist es natürlich schon eine echt nicht ganz so astreine Nummer, sage ich mal vorsichtig.
Ja, ein bisschen spricht dafür, dass es ein bisschen eine miese Nummer ist, ja der Modus, dass man dann praktisch an einem Tag hinter dem Rücken der Studioleitung allen Angestellten beim Karriereprofil LinkedIn ein Abwerbungsangebot macht und sozusagen versucht, bevor irgendwas Offizielles gesagt wird, allen Mitarbeitern sich schnellstmöglich einzukassieren. Das finde ich schon irgendwie krass. Ist das passiert? Ist das der normale Modus?
Nein, also das habe ich tatsächlich so auch noch nicht erlebt. Wenn das so war, verstehe ich auch da zunächst wieder mal die Motivation nicht, weil dir muss natürlich als Publisher klar sein, dass die Entwickler anfangen, darüber zu reden. Also in dem Moment, wo du das machst, weißt du, das weiß innerhalb von 5 Minuten die Geschäftsführung von dem Entwicklerstudio. Also die Frage ist dann, was bezweckst du damit? Ich glaube, man muss ein bisschen noch im Vorfeld schauen von dem, und auch da wieder, das ist jetzt natürlich Spekulation, was da gelaufen ist. Aber was ich zunächst rausgelesen habe, und korrigier mich, wenn ich das falsch gelesen habe, du hast ja jetzt eben im Vorfeld schon ein bisschen darüber berichtet in deinem Magazin. Mhm. Aber ich habe es so gelesen, die sind auf die Penny, also sie hatten einen Release, also dieses externe Entwicklerstudio, Star Theory, die haben für Tech Tour in diesem Space Kerbal 2 gearbeitet. Dann sind sie alle mal auf die Penny Arcade Expo und da kam wohl Feedback. Mhm. Und jetzt kam erstmal so, da muss man genau lesen, weil es wird so dargestellt, das Feedback war, ja, das war super geiles Feedback und alle waren begeistert und daraufhin hat Take-Two sich entschlossen, ey, wir müssen das Spiel noch größer machen. Das kann sein, das kann aber auch Publisher-Sprech sein für, wir haben das Spiel auf der Messe gezeigt und die Leute haben gesagt, ey, das ist aber noch nicht fertig und es crasht rauf und runter und hier fehlen ja noch ganz viel. Also, ist die Frage, kam wirklich Feedback, das so positiv war oder kam vielleicht Feedback, das eher negativ war und beide Seiten, Take-Two und der Entwickler, gesagt haben, unser Release-Termin ist eher unrealistisch mit dem Feedback. In jedem Fall, das ist, glaube ich, uneins, weil das ist unzweideutig, weil das steht so in den Berichten auch drin und das werden wahrscheinlich auch beide Seiten bestätigen. Man hat sich dann hingesetzt und gesagt, wir wollen hier noch länger entwickeln. Da ist die Rede von 6 Monaten, die man noch draufpackt. Und da ist jetzt halt auch wieder die Frage, zunächst war es dann wirklich so, dass Take-Two gesagt hat, ey, wir wollen noch mehr Content, nehmt euch 6 Monate mehr Zeit. Oder war es so, dass es halt wirklich hieß, ey, das Spiel ist noch nicht fertig, ihr braucht noch, oder der Entwickler hat dann gesagt, wir brauchen noch 6 Monate länger. Und dann, das wäre natürlich auch wieder aus Publisher-Sicht typisch, aber eigentlich ein Fehler, wenn der Entwickler sagt, wir sind noch nicht fertig, wir brauchen 6 Monate länger, das heißt, wir brauchen auch 6 Monate mehr Budget. Mhm. Bedeutet das ja eigentlich erstmal, unter den gegebenen Umständen brauchen wir 6 Monate länger und mehr Budget. Ein Fehler, den Publisher dann oft machen, ist, sie hören, der Entwickler will mehr Geld, dann will ich aber auch mehr. Okay, ihr bekommt mehr Zeit, mehr Geld, dann müsst ihr aber auch noch diese Feature bringen. Was? Ich hatte es in meinem Projektmanagement vordringen oder wie verzögern sich Spiele als auch so einen typischen Fehler schon mal aufgezeigt. Das führt natürlich dazu, dass die 6 Monate dann aber wieder nicht reichen. Also auch hier weiß man wieder nicht, was war jetzt gegeben. Was mich aber auf jeden Fall wundert, ist, dass in dem Jason Schreier-Bericht auch überall die Rede davon ist, die haben sich zusammengesetzt, Entwickler und Publisher, wir brauchen 6 Monate mehr und dann steht da, that kicked off a new round of contract negotiations. Mhm,
da war ich auch überrascht.
Das ist in jedem Fall, also das ist, wenn dem so war, dann haben beide Seiten bei ihrem Vertrag geschlafen. Weil das darf ein Vertrag gar nicht so erstmal, an sich ist das so, wie es beschrieben ist im Vorfeld, der Publisher will mehr Content, ein klassischer Change Request. Das heißt, der Publisher stellt eine Anfrage und jeder normale Vertrag bildet den von vornherein ab, dass da nämlich genau drinsteht, wenn der Publisher das macht, bedeutet das, der Entwickler macht ein neues Angebot, beide Seiten sagen okay und dann geht's. Aber das darf keine neue Runde von Contract Negotiation, also Vertragsverhandlungen mit sich nach sich ziehen. Das heißt, da war schon mal, irgendwas hat da im Vertrag gefehlt. Und es geht ja dann noch weiter, weil dann steht nämlich, wie das dann ja sich alles weiter eskaliert ist, they are trying to clarify royalty terms which were unclear in their contract. Also der Entwickler sagt dann irgendwann, oh, da ist uns dann aufgefallen, dass irgendwie das, was wir am Ende nachher an Profit rauskriegen, wenn das Spiel sich gut verkauft, das war in dem Vertrag noch gar nicht genau definiert. Da sage ich dann nur, was bitte war denn das für ein Vertrag? Und das geht dann in beide Richtungen. Also da haben beide Seiten, so wie sie es liest, zumindest in dem Jason Schreier-Bericht, absolut geschlafen. Vielleicht bewusst auf der einen oder anderen Seite, vielleicht unbewusst, wie auch immer. Aber was da passiert ist, darf so normalerweise eigentlich nicht passieren.
Ja, das ist ein Mantra, das ich inzwischen schon oft von dir gehört habe, dass eben Entwicklerstudios beim Vertrag oft schlafen und dass es unglaublich wichtig ist, den auch prüfen zu lassen und korrekt aufzusetzen. Und ich habe das Gefühl, dass Star Theory hier auch tatsächlich in der ganzen Situation ja eigentlich durchweg oder relativ klar in der Position der Schwäche gearbeitet hat. Sie haben die IP nicht besessen, sie sind praktisch als so, ja, ein Dienstleister an dieser Auftragsarbeit rangegangen und dazu gab es auch noch Ende letzten Jahres Bemühungen, die Firma zu verkaufen, also offensichtlich auch Finanzprobleme. Das liest sich für mich auch so, als ob jetzt der Take-Two-Deal gerade so ausreichen würde, um das Studio über Wasser zu halten. Und dann gab es eben noch eine Phase des hektischen Versuchs, noch irgendwelche anderen Projekte zu pitchen. Und weil sie eben auch das Kerbal Space Program nicht inne hatten. Alles, was sie verkauft haben, war ihre Arbeitsleistung. Das ist schon eine ganz schön wackelige Situation für ein Studio.
Ja, das kann natürlich auch nochmal zusätzlich ein Grund gewesen sein. Also es kann immer, wie gesagt, unter dem Vorbehalt, das ist hier Spekulation. Mhm. Aber nehmen wir an, die haben sich an den Tisch gesetzt und es war wirklich so, dass Take-Two gesagt hat, ey, wir haben positives Feedback, wir wollen mehr Content. Der Entwickler hat gesagt, okay, dann brauchen wir aber mehr Zeit, wir fangen an zu verhandeln. Und dass Take-Two in diesem ganzen Zug immer klarer wurde, dieser Entwickler steht mit dem Rücken an der Wand, die sind finanziell so knapp Kopf auf Kante gestrickt, wir müssen eigentlich jederzeit damit rechnen, dass die morgen Insolvenz anmelden. Also dass bei Take-Two einfach auch die Warnsignale angegangen sind und die gesagt haben, selbst wenn wir denen mehr Geld geben, das kann sein, dass die trotzdem quasi an die Wand fahren. Das ist ein wichtiges Spiel für uns. Lass uns mal hier die lieber irgendwie versuchen, das Know-how auf unsere Seite zu ziehen, dass wir auf der sicheren Seite sind. Wie gesagt, wie sie es dann gemacht haben mit der LinkedIn-Nummer, wenn dem so war, selbst unter dem erstmal besten Absichten auf ihrer Seite ist das natürlich, ob man das so machen muss, wie auch immer, aber wir stecken da nicht drin. Also wir wissen nicht, was da für Gespräche gelaufen sind. Aber so rein aus Publisher-Sicht kann das natürlich auch unter den ganzen anderen Dingen, die ich vorangestellt schon gesagt habe, was die Motivation eines Publishers sein könnte. Klar, wenn der Publisher die Befürchtung haben muss, das Team geht insolvent, egal was wir tun, mehr oder weniger, weil die irgendwie ihr Business nicht im Griff haben und klar, da musst du dir natürlich auch überlegen, okay, was mache ich jetzt? Und da vielleicht auch noch kurz nachgeschoben, du hast als Publisher natürlich auch immer die Möglichkeit zu sagen, und das, also ich bin mir 100% sicher, dass das zumindest im Vertrag drin stand, weil das ist eine Standardklausel. Wenn eine Seite pleite geht, hat die andere Seite die Möglichkeit oder übernimmt das Ding dann wieder und kann damit machen, was sie will. Aber selbst wenn Take-Two so gehandelt hätte nach dem Motto, na, wir machen mal weiter und wenn sie pleite gehen, geben wir es einem anderen Studio, ist ja wieder dieses Ding, wenn du es einem komplett anderen Studio gibst, den Source-Code, bis die sich eingelesen haben, dauert ja ewig. Ja? Also wenn du von jemand anderes die Engine übernimmst und den Code und alles, das ist immer das Schlimmste, was du machen kannst. Das wirft dich mindestens ein halbes Jahr zurück. Deswegen wahrscheinlich auch da der Gedankengang, oh, wenn die hier pleite gehen, müssen wir eben sicherstellen, dass wir nicht so einen Rückschlag haben und dass wir möglichst die Leute noch mit an Bord haben, die den Source Code eben schon kennen und einfach weitermachen können. Eine andere Sache, die ich trotz allem noch interessant fand und die spricht für mich jetzt nochmal grundsätzlich dafür, egal was dann vorgesagt wurde mit den 6 Monaten, sorry Leute, aber die waren noch nicht so weit. Denn sie haben sie jetzt verschoben auf Herbst nächsten Jahres. Und da kannst du Covid hin oder her als Ausrede nehmen, das ist Bullshit. Ich arbeite momentan mit etlichen Teams zusammen. Covid ist jetzt auf Entwicklungsseite nicht so das Riesending. Es arbeiten alle Studio von Homeoffice, das geht schon irgendwie. Wenn dich das ein paar Monate kostet, aber die haben ja jetzt von, oh, wir brauchen 6 Monate länger, auf, wir brauchen jetzt 1,5 Jahre länger, ist geschoben. Also da muss irgendwas ganz anderes gewesen sein. Was ich daraus insgesamt lese, ist, die waren schlicht noch nicht so weit. Das ist meine Vermutung.
Ja, ich meine, gut, das erste Kerbal Space Project hat ja auch ewig gedauert, bis es fertig war. Das ist aber wieder ein Sonderfall, weil das praktisch als Hobbyprojekt in der Firma entstanden ist, die überhaupt nichts als Spieleentwickler zu tun hatte. Auch eine witzige Geschichte, über die vielleicht anders mal reden, aber das waren ein paar sehr schöne Gedanken. Danke, ja. Ralf, dafür. Und liebe Leute auch nochmal, das ist 100% Spekulation, angenehme Spekulation. Ich finde, das ist ein Fall, wo man nicht so einfach sagen kann, hier Good Guy, Bad Guy, sondern einfach nur ein Fall, der wunderbar aufzeigt, dass die Beziehung zwischen Entwicklerstudio und zwischen Publisher, insbesondere wenn der eine IP innehat, schon eine relativ komplexe Sache ist.
Ja.
Dann danke für deine Ausführung, Ralf, und wir machen weiter mit dem nächsten Magazinthema. Sega Japan kündigt FOG Gaming Initiative an. Am 25. Mai machte eine sehr mysteriöse Nachricht aus Japan die Runde. Der Tech-Journalist Senji Nishikawa deutete im Rahmen eines YouTube-Livestreams nämlich an einer richtig großen Story dran zu sein. Ein tolles Ding. Eine Story, die Aufmerksamkeit erzeugen würde. Ein Scoop, wie der Ami sagt. Eine Story, die Leute überraschen würde. Sein Manuskript für die Famitsu, Japans größtes Games-Magazin, das sei bereits eingereicht. Erscheinen würde die Story Anfang Juni und ach, was für eine Story das auch sei. Erinnert sich jemand damals, als die ersten Infos zur PS5 im Wired-Magazin aufgetaucht sind? Ja, so ungefähr. So eine Story sollte das werden. Solch ein Brett. Also auf diese Art und Weise tänzelte Nishikawa um das Thema herum, hypte, weckte Neugier und ließ dann rasch auch den Namen des Unternehmens fallen, Sega. Es ginge aber nicht um irgendeine Dreamcast 2. Tja, und was gibt es Viraleres als eine vage Andeutung einer nicht näher genannten Sensation? Und dann auch noch mit Sega. Rasch verbreiteten sich Übersetzungen von Nishikawas Aussagen und die Gerüchteküche brodelte. Beim Spieleforum Reset Era setzten viele User darauf, dass Sega wohl von Microsoft gekauft würde. Oder dass Microsoft seine Xbox Series X als Dreamcast in Japan vermarktet. Oder dass Google sich Sega schnappt. Aber nix da. Des Rätsels Lösung lautet am Ende Fog Gaming. Segas Antwort auf das omnipräsente Cloud Gaming. Und das ist aufs erste Hinhören sicher keine Sensationsmeldung, aber im Detail doch irgendwie clever. Am 3. Juni gab es dann alle Infos hierzu und im Grunde geht es hierbei um eine Form des sogenannten Edge Computing. Der IT-Fachbegriff ist ein beliebtes Buzzword der letzten Jahre und er beschreibt, dass Rechenleistung an die Grenzen des Netzwerks wandert, anstatt traditionell zentral auf einem Server gebündelt zu sein. Ein beliebtes Beispiel, wenn man von Edge Computing spricht, Überwachungskameras, die heutzutage keine rohen Videodaten mehr an irgendwelche Server funken und die damit unnütze Bandbreite verbrauchen. Die haben heutzutage ihre eigene Rechenpower, ihre eigenen Algorithmen, etwa um Videos zu komprimieren, um sie zwischenzuspeichern, um sie zu analysieren, man denke an Gesichtserkennung und nur dann Daten an einen Server zu senden, wenn das nötig ist. Und Fog Computing ist nun eine Annäherung ans Cloud Computing mittels dieser Edge-Technologien. Anstatt also, dass ein zentraler Service irgendwelche Rechenleistungen übernimmt, machen das ganz viele Geräte, die jeweils viel näher an dem User dran sind, der sie nutzt. Und naja, Fog Gaming ist dann die Games-Variante davon. Konkret geht es Sega dabei um Spielautomaten. Die sollen in Japan immer dann, wenn sie nicht genutzt werden, ihre Rechenleistung übers Internet an Spieler in der Nähe anbieten. Der Gedanke ist clever, denn Sega hat seine Spielautomaten vor Jahren schon onlinefähig gemacht, etwa um Updates einzuspielen oder globale Highscore-Listen zu pflegen. Die Idee beim Fog Gaming sieht dann halt vor, dass ein Spielautomat dann, wenn eine Arcade-Halle geschlossen ist, als eine Art Cloud-Gaming-Rechner fungiert und seine sonst ungenutzte Prozessor- und Grafikleistung für ein in irgendeiner Form geartetes Gaming-Angebot nutzt. Und das ist insbesondere in Zeiten von Covid-19 keine dumme Idee. Und die Idee ist auch deshalb clever, da Sega in Japan ohnehin schon zahlreiche Spielhallen betreibt und besitzt und daher bereits das nötige Netzwerk und die nötige Hardware rumstehen hat. Sega kann jetzt also eine Art Cloud-Gaming-Angebot schaffen, ohne sich extra dafür teure Gaming-Server-Hardware in irgendwelchen Rechenzentren anschaffen zu müssen. Die Rechenpower hat Sega längst angeschafft. Sie liegt nur brach. Und weil es keinen zentralen Server, sondern überall in den Ballungsgebieten Japans verstreute Spielautomaten und Spielhallen gibt, soll das auch noch für viel niedrigere Latenzen beim Kunden sorgen, als es beim traditionellen Cloud-Gaming der Fall ist. In der Theorie kommuniziert also die Client-Software auf den Smartphone, PC oder Fernseher eines Kunden nicht mit einem Zentralserver in hunderten Kilometern Entfernung, sondern mit einem Arcade-Automaten in der Nachbarschaft. Das ist eine wirklich elegante Lösung für ein fundamentales Problem von Cloud-Gaming, die Latenz zwischen User und Cloud-Server. Die ist höher, je größer der physikalische Abstand zwischen beiden ist. Und wenn das nächste Rechenzentrum halt weit weg ist, dann sorgt das für eine spürbare Latenz zwischen Controllereingabe und der Reaktion darauf in der Spielegrafik. Das ist unvermeidlich, das ist in der Physik begründet und da kann Google noch so gern von negativer Latenz herumspinnen, die sie bei Google Stadia eingebaut haben. Das ist ein unüberwindbares Problem. Da hilft es nur, den Abstand zu verringern und Sega Japans Idee ist da schlüssig. Sie ist aber auch sehr speziell und sehr spezifisch für dieses Land, in dem über 90% der Einwohner in Städten leben und in denen es immer noch eine lebendige Arcade-Kultur gibt, mit Spielhallen in den allermeisten Städten. Und immerhin hatten auch andere Games-Firmen bereits ähnliche Ideen. Vor Jahren schon, so zur Zeit rund um die Vorstellung der Steam Link-Hardware fürs Game-Streaming im eigenen Haushalt, da gab es mal ein Valve-Interview, in dem die Valve-Firmenleitung eine Zukunftsvision vorgestellt hat, wo jeder Häuserblock einen eigenen Game-Server im Keller hat, auf den dann auch die einzelnen User, die da wohnen, zugreifen können, mit extrem geringer Latenz. Die lokale Cloud praktisch oder auch Fog-Gaming, nur dass damals der Begriff nicht fiel. Ich finde nur leider die Quelle nicht mehr. Und ich habe nicht nur heute angesichts dieser Nachricht nochmal fieberhaft danach gesucht, ich würde euch das gern verlinken, kann es aber nicht. Wer da was weiß, der darf sich aber gerne an mich wenden. Ich würde viel besser schlafen, wenn ich endlich mal diese Story wiederfinden würde, weil sie auch ganz wunderbar in die aktuelle Cloud-Gaming-Hype-Geschichte reinpasst. Ansonsten habe ich euch aber wie gewohnt alle Quellen und Beleglinks in die Beschreibung der Magazinfolge gepackt. Es mag am Ende also keine Sensationsmeldung sein, die Sega da zu verkünden hatte, aber die überhöhten Erwartungen gehen auf Senji Nishikawas Kappe und auf die Begeisterungsfähigkeit und Fantasie eines Publikums, das Sensationsmeldungen und Games halt sehr gerne mag. Ich jedenfalls bin da gar nicht traurig drum, denn hätte es den Hype um Nishikawas Story nicht gegeben, das Thema Fog Gaming wäre wahrscheinlich komplett an mir vorübergegangen. Paradox Interactive einigt sich mit Gewerkschaften auf Tarifvertrag. Zum Schluss noch eine wirklich positive Nachricht für die Teilnehmer an der Spielebranche, für Entwickler, Künstler und Designer. Eine Nachricht, die für uns Spieler eigentlich nichts verändert, die uns aber dennoch freuen sollte. Es geht um den Tarifvertrag. Genau auf einen solchen habe man sich nämlich mit den beiden schwedischen Gewerkschaften Unionen und SACO geeinigt. Das vermeldete Paradox Interactive stolz am 3. Juni. Dieser Vertrag, der bis Ende des Quartals, also Ende Juni, finalisiert und unterschrieben sein sollte, der definiert dann klar, mit welchen Gehältern, mit welchen Boni und welcher Arbeitskultur ein Angestellter bei Paradox rechnen kann. Die Verhandlungen hierfür sollen recht schwer gewesen sein. 10 Stunden haben Paradox und die Gewerkschaften wohl gerungen, bis hier Einigkeit bestand. Der Tarifvertrag kommt in diesem Fall nicht von ungefähr. Bereits vorher gab es bei Paradox eine Arbeitnehmervertretung, gab es engagierte und in Gewerkschaften organisierte Mitarbeiter, die zusammen mit der Geschäftsleitung an der Zukunft der Firma arbeiteten, so wie es Betriebsräte auch bei uns tun. Dass nun ein Tarifvertrag zustande gekommen ist, das gibt dem Ganzen dann halt noch Rechtssicherheit. Paradox schenkt hier seiner Arbeitnehmervertretung sein Vertrauen. Es ist ein sehr positives Symbol und hoffentlich ein Schritt mit Signalwirkung in einer Branche, in der international gesehen viel zu wenige Teilnehmer gewerkschaftlich organisiert sind. Und das ist eigentlich alles, was ich hierzu zu berichten habe. Und das war es auch schon mit den Magazinthemen für diese Ausgabe. Nur 3 in der Zahl, aber herrje, so ist es halt manchmal. Nun denn, liebe Freunde, machen wir mal den Magazinsack zu und das natürlich wie gewohnt und wie immer frei von jeglicher Gewähr mit dem Verlesen der Release-Termine. Weil diese Folge eine Woche später erscheint als ursprünglich geplant, in Bayern gab es schon wieder unverhoffte Feiertage. Also dieser Jesus, immer wieder passiert irgendwas, an das man sich jährlich erinnern kann. Deswegen gibt es kurz vor dem Release-Ausblick schnell noch den Release-Rückblick auf die hinter uns liegende Woche. Da kam etwa als E3-Überraschung am 13. Juni das Japan-Rollenspiel Persona 4 Golden für den PC raus. Die Urversion des Atlus-Rollenspiels für PS2 ist schon stattliche 12 Jahre alt, doch die Steam-Fassung ist die PC-Premiere der Kult-Rollenspielreihe und die verbesserte und umfangreichere Golden-Version von Persona 4 soll dann auch noch einer der besten Teile der Reihe sein. Ein JRPG-Schmankerl also. Eines mit einer guten Prise Highschool- und Lebenssimulation, mit einer seltsamen Parallelwelt voller Dungeons, in diesem Spiel erreichbar durch TV-Geräte und mit rundenbasierten Kämpfen und mit mysteriösen Morden. Dann gab es noch 2 Spiele am 16. Juni. Einmal ein Stealth-Spiel made in Germany, nämlich Desperados 3 von Mimimi Productions in München für PC, PS4 und Xbox One. Daran steuern wir ein Team aus bis zu 5 Western-Antihelden und schleichen uns an bösen Buben vorbei, retten Gefangene, lenken Wachen ab, stellen Fallen auf, achten auf gelb markierte Sichtkegel. Das ist spielerisch also sehr nah am quasi Vorgänger Shadow Tactics, nur kommt es halt diesmal mit einer Desperados-Lizenz daher. Es imitiert also nicht nur sein klares Vorbild, es setzt es fort. Und falls ihr euch nun fragt, ob Mimimi nun ein neues Kommandos macht, dann liegt ihr wahrscheinlich falsch. A, es ist bereits anderswo in Entwicklung und bei einer Reddit-Fragestunde hierzu gab es eine ganz klare Ansage vom Studio mit einem sehr einfachen Grund. Nee, es wird kein Kommandos geben, denn keiner von den Künstlern im Team hat Bock auf das Szenario. Dann kam am 16.06. auch noch Disintegration. Ein sehr schräger Mix aus Echtzeitstrategie und Shooter aus der Feder des Halo-Mitschöpfers Marcus Letho für PC, PS4 und Xbox One. Ist übrigens auch eins der Spiele, die von diesem Indie-Label von Take-Two von Private Division vertrieben werden. In Disintegration steuert man eine kleine Truppe Soldaten und Kampfroboter durch Sci-Fi-Schlachten. Und zwar wie bei einem Echtzeitstrategiespiel. Man gibt ihnen also irgendwelche Gegner, die sie dann von sich aus angreifen. Und das betrachtet man aus der Perspektive eines Schwebegleiters, den man auch selbst lenken kann und mit dem man auch ballernderweise aktiv an diesen Schlachten teilnimmt. Das ist wirklich eine ganz seltsame Spielidee, irgendwie ein Hybrid aus Shooter und Echtzeitstrategie. Und in einer Welt voller formelhafter Games ist frischer Wind doch immer irgendwie eine gute Sache, oder? Naja, den ersten Reviews zufolge ist Disintegration leider nicht der ganz große Wurf. Ich will es aber genannt haben, denn ich finde es zu einzigartig, um es unter den Tisch fallen zu lassen. Am 18. Juni dann kam auch noch West of Dead für den PC und die Xbox One. Das ist ein Western-Shooter mit einem sehr, sehr krassen Cell-Shading-Look, mit Draufsicht und Twin-Stick-Steuerung, mit Roguelike-Elementen und einem untoten Protagonisten, einem Cowboy mit einem flammenden Schädel als Kopf, der sich durchs Fegefeuer ballert. Gesprochen wird der von Ron Perlman und dazu gibt es auch noch ein paar Gameplay-Eigenheiten, etwa ein fürs Genre untypisches Deckungssystem und einen recht taktischen Spielverlauf, bei dem wir Gegner ausscouten und Situationen korrekt angehen müssen. Licht ist hier unser Freund und nur Bösewichte, die wir gut sehen, können wir überhaupt ins Visier nehmen. West of Dead ist auf jeden Fall ein Spiel mit Charakter. Und dann erscheint am Release-Tag dieser Magazinfolge, also am 19. Juni, auch noch The Last of Us Part 2, exklusiv für die PS4. Das Survival-Shooter-Spiel führt uns wieder in die Apokalypse-Vision des Vorgängers. Die zivilisierte Welt ist Geschichte, dahingerafft durch eine Pandemie, aber kein Virus, sondern eine Pilzinfektion, die aus den Betroffenen blutrünstige Sporen-Zombies macht. Und wer nicht infiziert ist, der ist höchstwahrscheinlich dennoch ein blutrünstiges Arschloch. Wir spielen Ellie, die in Teil 1 noch Nebencharakter, noch Kind und ein zentrales Handlungsfigürchen war. Nun ist sie zu einer jungen Frau gereift und kämpft sich durch Pilzmonster und die Camps von Milizen oder religiösen Fanatikern. Warum? Das haben die Entwickler im Vorfeld sehr offen gelassen. Und auch alle vor dem Release-Termin erschienenen Tests haben sich an sehr strikte Vertraulichkeitsvereinbarungen halten müssen, die große Teile der Story ausklammern und auch beinhalten, dass nur 3 Schauplätze in Screenshots und Videos gezeigt werden dürfen. Bei einem derart handlungsgetriebenen Spiel ist es sicherlich keine blöde Idee, aber das auch nur mal zu eurer Info. Alles, was vorab erschienen ist, ist deutlich reduziert in seinem Umfang und in den Details und Themen, die diese Tests ansprechen können. Deshalb spielen wir bei The Pod auch erst ab heute los, um euch hoffentlich nächste Woche bereits zu erklären, was das Spiel nun wirklich kann und das auch hoffentlich einigermaßen spoilerfrei. Da geben wir uns Mühe. Und nach diesem ausführlichen Rückblick auf die letzten Tage ein sehr ernüchternder Ausblick auf die kommenden 2 Wochen, denn da diagnostiziere ich direkt mal ein hart klaffendes Sommerloch. Nur 2 Titel sehe ich da. Einmal am 23. Juni den Release der Rennsimulation Assetto Corsa Competizione für Konsole, also PS4 und Xbox One. Das in Italien entwickelte Spiel wendet sich ganz klar an Simulationsspieler, also an Tuning-Tüftler, an Kurvenlerner, an Lenkradbesitzer. Die PC-Version hat einen recht guten Leumund, nun also rasen auch Konsolenspieler mit, hoffentlich gelingt die Portierung gut. Und dann haben wir am 3. Juli noch ein PlayStation VR-Exklusivspiel, Iron Man VR. Ein Iron Man Spiel. Man fliegt im ikonischen Roboanzug durch die Luft, ballert auf Gegner, rettet Leben und erlebt allerlei geskriptete Spektakel. Das Spiel sollte eigentlich längst draußen sein, aber dann kam ein Virus dazwischen, nun wird es also der 3. Juli. Und ich bin mal gespannt, ob das Spiel A gut beim Publikum ankommt und ob es B überhaupt ein Publikum findet. Denn zum Spielen sind nicht nur die PlayStation 4 samt PSVR-Headset nötig, sondern auch 2 dieser Move-Bewegungscontroller, mit denen man dann im Spiel die Raketenhände von Iron Man bewegt, um dadurch seine Flugbahn zu steuern oder auch Gegner ins Visier zu nehmen. Das ist eine ganz nette Idee, die ich auch schon im Rahmen einer Gamescom-Anspiel-Session ausprobieren konnte, aber so richtig gehuckt hat mich das damals noch nicht, weil die Move-Controller halt nicht wirklich so präzise sind, wie sie für optimales VR sein müssten, weil das Gameplay zumindest bei der Anspiel-Demo in arg simple Häppchen unterteilt war und weil mir das Marvel-Universum von Herzen egal ist. Aber hey, ich will es nicht vorverurteilen, manchen Leuten gefallen ja auch diese ganzen Marvel-Filme und am 3. Juli dürften dann auch Testberichte zum VR-Spiel erscheinen. Macht euch schlau. Und ich mache mich jetzt Wochenend fertig. Ihr seid hoffentlich ebenfalls bereits im Feierabend- und Freizeitmodus. Ich wünsche euch allen ein feines Wochenende und eine allgemein wunderbare Zeit und einen famosen Sommer. Viel Spaß mit Mensch, Tier und Videospiel. Wir hören uns dann im Magazin dann in frühestens 2 Wochen wieder. Hoffentlich genau 2 Wochen und vorher schon bei all den anderen Podcasts bei unserem Projekt. Und wie schön, dass ihr unser Projekt unterstützt. Dafür vielen Dank und wie schön, dass ihr wieder bis zum Schluss zugehört habt. Das finde ich super. Bis zum nächsten Mal.